Überblickswissen, das ist ein Problem, was wir alle haben. Woher bekommt man Überblickswissen? Also das Wissen, wenn man im Sekundenzeiger der Weltgeschichte unterwegs ist, so wie jetzt gerade, dass man mehr darüber erfährt und das große Zifferblatt versteht. Wolfgang Bittner, der Autor dieses Buches, Niemand soll hungern, ohne zu frieren, und auch einer ganzen Reihe anderer Bücher, 80 hat er insgesamt geschrieben, ist jemand, der dieses Überblickswissen liefern kann. Er ist promovierter Jurist, er ist Philosoph, er ist, glaube ich, Historiker, er war Mitglied des Rundfunkrates des WDR, er war Präsident des Schriftstellerverbandes, er ist jemand, der eine ganze Reihe von Funktionen ausgeübt hat. Vor allen Dingen aber hat er in seinen 83 Lebensjahren sich Kenntnisse erworben, die er wirklich durchdacht und ins Rückenmark übernommen hat. Er kann uns eine ganze Menge erklären, er ist sehr erfahren. Eine Ausnahmegestalt in Deutschland, ein Intellektueller, dem es sich lohnt zuzuhören. Freuen Sie sich auf ein Gespräch der Sonderklasse.
Im Gespräch.
Ja, guten Tag, Wolfgang Bittner. Freut mich sehr, dass das mal mit uns klappt. Das Buch heißt Niemand soll hungern, ohne zu frieren. Erinnert mich so ein bisschen an das deutsche Winterhilfswerk, also vorm Zweiten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg als Titel. Aber was drauf ist, ist ja die Nord Stream-Explosion. Ja? Das ist auch gleich mein erstes Thema. Das ist eines der Dinge, die mich doch am meisten frappiert, ja, wie wir zugucken, dass unser Land deindustrialisiert wird. Wie sehen Sie das?
Ja, Deutschland wird ruiniert. Es gibt mehrere Punkte, die wir deutlich merken im Moment. Also die Bevölkerung merkt, dass die Lebensmittelpreise sehr hoch sind. Eine Verteuerung. Die Energiepreise sind sehr hoch, aber niemand spricht über die Ursachen. Selbst die Gewerkschafter und Unternehmer, die sich im Moment darüber unterhalten, ob da Leute entlassen werden müssen. Es geht ja rund, nicht? Überall werden Leute entlassen. Die sprechen nicht über die Ursachen. Also einmal die hohen Energiepreise durch die Zerstörung der Ostsee-Pipelines. Mhm. Und zum anderen Krieg in der Ukraine, wo wir Milliarden zahlen. Und zum dritten die zunehmende Aufrüstung und Militarisierung. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Wir vernehmen darüber gar nichts, in den Medien nicht von den Politikern.
Ja, ich habe das mit Absicht angesprochen mit diesem Volksgemeinschafts-Winterhilfswerk, mit diesem Slogan, niemand soll hungern, niemand soll frieren, nicht mal das haben wir ja mehr. Also das heißt, wir haben nicht mehr den geheuchelten, also sozusagen die geheuchelte Anteilnahme einer Regierung für die Bevölkerung, sondern jeder ist für sich selber unterwegs. Ich habe vor kurzem gesagt, mich erinnert, dass wenn ich es als kleines Bild oder als Geschichte drehen sollte, würde ich eine Gruppe von Leuten, die auf der Flucht sind, in schwarzen Mänteln, im Schnee, über einen See laufen. Ab und zu bricht jemand durchs Eis. Die Leute versuchen, ans andere Ufer zu kommen. Mhm. Und es ist eine verzweifelte Karawane, die sich in Richtung einer ungewissen Zukunft bewegt. Mhm. Also das scheint mir so eine Situation zu sein, also ohne irgendeine Art von Heimeligkeit im Hintergrund, sondern es gibt Anforderungen der Regierung, aber gleichzeitig haben wir ja nicht mal eine Diskussion. Diese Pipelines sind gesprengt worden und das ist ein Nicht-Thema. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Kommt ja auch im Buch vor. Ja. Also es ist eine der frappierendsten Zustände, die ich mir überhaupt vorstellen kann, dass man einen Terroranschlag dieser Kategorie, der mit dem größten Sachschaden, den es in Europa jemals gegeben hat, und die Antwort darauf ist, dass zum Wohle des Staates nicht drüber geredet werden soll. Das haben wir ja bereits mehrfach gehört. Mhm. Wie erlebst du das?
Also dein Bild, wo Menschen in Mänteln über das Eis gehen, einige einbrechen und eine ungewisse Zukunft bevorsteht, das erinnert mich sofort an 1945, als aus Ostpreußen viele Flüchtlinge über das Eis des Haffs gingen, dann auch bombardiert wurden. Also die momentane Situation finde ich entsetzlich. Ich muss immer wieder daran, ich habe ja noch das Ende des Krieges erlebt, 1945 als Kind, und kann mich an vieles noch erinnern. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie Politiker und Journalisten heute über Krieg denken und sprechen. Ich finde das ziemlich furchtbar. Die wissen offenbar nicht, was das bedeutet. Und wenn ich Pistorius zuhöre beispielsweise, seine Gestik, seine Mimik sehe, sein Habitus, ich habe ja ein schönes Bild da in meinem Buch, dann wird mir irgendwie schlecht. Also das ekelt mich an, was sich da abspielt, und mir fällt es immer schwerer, damit umzugehen. Ich muss dir ganz offen gestehen, dass ich darunter auch leide. Also es geht mir nahe. Ja, wie geht das weiter? Wir erleben ja täglich neue Horrormeldungen, auch jetzt wieder über Syrien, dann der Krieg in der Ukraine. Wir leben in einer Zeit, also jetzt auch eine neue Zeitenwende. Der Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja von einer Zeitenwende gesprochen, 2022. Im Moment haben wir tatsächlich eine Zeitenwende dadurch, dass Russland eine neue Mittelstreckenrakete entwickelt hat, diese Oreschnik-Rakete, die die gleiche Sprengkraft hat wie eine Atombombe. Und der Vorteil, wenn man so sprechen darf, ist, dass keine Radioaktivität hinterher vorhanden ist, die Ländereien unbewohnbar macht. Aber durch diesen Einsatz dieser neuen Rakete hat sich gezeigt, dass Russland in der Lage ist, sich in einer Weise gegen die ständigen Aggressionen zu wehren, ohne Atomwaffen einsetzen zu müssen. Und diese Provokation in diese Richtung, die ist damit gestoppt.
Das sind zwei Punkte, die sich in den letzten Wochen extrem verändert haben. Das eine ist, wie du gerade gesagt hast, also die Sprengkraft von Oreschnik ist die einer kleinen taktischen Nuklearwaffe, aber damit kann man Punktziele wirklich pulverisieren. Das ist das, was neu ist. Also das heißt, da entsteht nach Angaben von Putin eine Temperatur von 4000 Grad. Die Sonne hat 6000 Grad, also um das mal einzuordnen. In dem Moment, wo das unten einschlägt, das ist rein kinetisch bedingt. Das ist durch eine extrem hohe Geschwindigkeit des Sprengkopfs. Man kann das auf verschiedenste, auch Interkontinentalraketen drauf positionieren. Und es ist anders als eine ballistische Rakete, deren Flugbahn ungefähr so geht. Es ist eine, die reingeht in die Atmosphäre und dann in der Atmosphäre quasi niedrig weitergeht und auch da noch steuerbar ist. Also es gibt keine Abwehr dagegen. Das ist das, was entscheidend ist. Es gibt keine Abwehr. Damit sind Angriffe möglich, auf die der Westen zurzeit nur nuklear reagieren könnte. Also die Eskalationsdominanz liegt ausschließlich bei den Russen zurzeit. Und sie sind in der Lage, was für uns ja auch überraschend war, sie sind in der Technologie, also ich sage jetzt mal, in dem ingenieursmäßigen Erarbeiten von Waffen sind sie dem Westen überlegen. Das ist das, was wir jetzt zu sehen bekommen. Also es gibt noch Bereiche wie die Satelliten, wo ich glaube, dass die Amerikaner noch vorne sind, aber in vielen anderen Bereichen sind sie gleichgezogen oder voraus. Also diese Hyperschallwaffen haben die Amerikaner nicht. Sie sollen ja in Deutschland stationiert werden, Dark Eagle. Also das haben wir aber nicht. Auf der anderen Seite haben wir das, was jetzt in Syrien passiert ist. Das heißt, Russland wird mit hoher Wahrscheinlichkeit seine zwei Standorte, die es hat, nämlich in Latakia und in Maimim, also Luftwaffe und Marine, wird es verlieren und damit den Zugang zum Mittelmeer verlieren.
Ja.
Das ist eine Sache, die sehr bedeutsam ist, die ich glaube, die in Russland auch zumindestens in den Kreisen des Verteidigungsapparates sehr diskutiert werden wird.
Es werden ständig neue Fronten aufgemacht.
Nicht? Ja, also jetzt dann, das ist meine Frage, ordne es bitte ein. Ja.
Im Nahen Osten, wodurch sich eben auch neue Konstellationen ergeben, auch hinsichtlich dem Iran. Aber auch in Georgien wird ja im Moment versucht, das Land zu destabilisieren, ein neuer Maidan sozusagen, das, was man in der Ukraine 2014 gemacht hat, versucht man jetzt in Georgien das Land in Chaos zu versetzen, zu entstaatlichen. Und das versucht man eigentlich an verschiedenen Stellen. Ich meine, in unseren Medien hört man immer, wie über andere Länder, Myanmar beispielsweise, Rohingyas, da erfährt man aber nicht, dass es sich um ein islamisches Volk handelt, das in ein überwiegend buddhistisches geprägtes Land eingewandert ist und den Küstenstreifen besetzt hat und aufgewiegelt wird gegen die Regierung, so sehe ich das jedenfalls. Und wir erfahren auch nicht, dass Myanmar, um nur ein Beispiel zu nennen, seit langem, weit über ein Jahrzehnt, sanktioniert wird, nicht nur von den USA, sondern auch von der EU. Der Hintergrund ist, dass die ein Militärabkommen mit China haben und China hat einen Hafen am Indischen Ozean und eine Pipeline, die von dort über das Gebiet von Myanmar nach China läuft, die man auch weghaben will. Also das ist der Hintergrund. Das Gleiche ist bei den Uiguren, die innerhalb Chinas dann sich separieren wollen, nicht? Aus dem Landstrich kommen sehr viele Legionäre, die jetzt auch in Syrien gekämpft haben oder ich weiß nicht, wahrscheinlich auch in der Ukraine. Also wir erfahren über das, was sich da im Hintergrund abspielt, im Grunde auf der ganzen Welt recht wenig. Und ich halte es für wichtig, deswegen schreibe ich auch Bücher, weil ich vieles dokumentieren möchte. Ich finde es wichtig, dass die Menschen darüber aufgeklärt werden.
Es ist das mit Uiguren. Also ich habe es über mehrere Kreuzungspunkte damit zu tun gehabt. Also das eine ist, dass mir jemand aus der Ukraine gesagt hat, dass bereits 2014, also zum Maidan, wurden in der Ukraine Leute über die CIA angeworben, die im Nahen Osten kämpfen sollten für die Amerikaner. Also Ukrainer in den Nahen Osten als Söldner, wo ich gedacht hatte, was ist das denn? Also das ist dann im Nachhinein, ist das natürlich, jetzt haben wir die umgekehrte Bewegung, die du gerade beschrieben hast. Mhm. Und wir haben die Tatsache, dass in Syrien jetzt die Türkei eine ganz eigene Suppe kocht. Und ich rieche bei den Uiguren, das ist ein Turkvolk. Die Uiguren verstehen quasi Türkisch. Wenn die jemand auf Türkisch anspricht, verstehen die das. Das ist in diesem Gebiet an der Seidenstraße, gibt es einige dieser Turkvölker. Mhm. Das riecht für mich danach, dass man das sozusagen von Seiten der USA auch nutzen könnte, um in China eine Situation herzustellen, die nie besonders effektiv mit den in Tibet, mit den Kampa, auch ein Bergvolk, was dort sozusagen im Flachland leben, die Tibeter, Flachland, also in der Hochebene auf 3700 Meter, aber es gibt noch Berge, da haben die Kampa dann gelebt, also das waren immer die Völker, die in diesen Gebieten in die Berge gedrückt werden, sind die Underdogs. Und das können wir eigentlich konstant überall sehen, aber wir erfahren nichts davon.
Ja, ja.
Das ist das Frappierende. Also von diesen untergründigen Bewegungen des Leviathans im Ozean kriegen wir eigentlich noch nicht mal ein Gekräusel an der Oberfläche mit bei unseren Medien.
Ja, ich staune auch immer wieder über die Naivität und Unfähigkeit der Journalisten, aber auch der Politiker, nicht? Also wenn Herr Merz oder Herr Habeck, Frau Baerbock meinen, im Grunde ja auch Olaf Scholz, dass man Russland besiegen könne, ist ja absurd. Russland ist eine Atommacht. Wenn es für die um die Existenz gehen würde, also wenn es wirklich existenziell wird, würden sie Atomwaffen einsetzen. Das bedeutet, dass die Welt untergeht, nicht? Also dieses Gerede, man müsse Russland besiegen, ist nicht nur absurd, es ist kriminell. Denn was folgt denn daraus für uns? Also ich finde ohnehin, man muss diese ganze Situation, die wir jetzt haben auf der Welt, es ist ja furchtbar, überall Chaos, Krieg, Krisen. Man muss die auch für Deutschland mal analysieren und im großen Überblick sehen. Deutschland wird im Moment ruiniert, ja. Und das ist ja nichts Neues im Grunde. Also seit der Gründung des Neugründung des Deutschen Reiches 1871 bestand, wurde ein Plan entwickelt von den Wirtschaftseliten, Finanzeliten der Wall Street und der City of London, Deutschland, dieses Deutsche Reich, ein Zentralstaat in der Mitte Europas, prosperierend und kulturell, wissenschaftlich in die ganze Welt ausstrahlen, das kann man wohl so sagen. Damals tatsächlich das Land der Dichter und Denker, viele Nobelpreisträger, viele.
40% der Nobelpreise gingen, glaube ich, in den 20er Jahren nach Deutschland.
Das ja, ist, glaube ich, die ja, Zeit. Übrigens also auch nach Schlesien, wie ich neulich, ja, hat man ja vergessen inzwischen, auch diesen Landstrich. Ein Drittel des Deutschen Reiches hat. Ist verloren gegangen, nicht? Ich weiß nicht, ist das nationalistisch, wenn ich das sage?
Machen wir doch hier mal eine freie Redezone und du darfst sagen, was du denkst, ohne dass man sowas gleich besprechen muss, was erlaubt ist oder nicht. Folge mal deinen Gedanken. Ja. Ich glaube nicht, dass man dir unterstellen kann bei den Sachen, die du geschrieben hast, dass du.
Also der Erste Weltkrieg, der ja nach dem angeblich renommiertesten Historiker des 20. Jahrhunderts, so sprachen die Alliierten, Fritz Fischer.
Entschuldigung, das Lache, da müssen wir noch mal drauf eingehen können, auf Fritz Fischer.
Ein Nazi, der dann, ich glaube, 1947 schon wieder eine Professur hatte in Hamburg.
Also dann gehen wir mal kurz drauf ein. Fritz Fischer, der die Kriegsschuldthese vertreten hat, Deutschland schuld am Ersten Weltkrieg. Alleinschuld am Ersten Weltkrieg, war jemand, der sehr traurig darüber war, dass er nicht bei der Operation Barbarossa mit an der Front sein konnte und mit morden konnte, weil er das als guter Nazi, als seine völkische Pflicht betrachtet hat. Und er wurde hinterher nach dem Zweiten Weltkrieg alleine an die Akten gelassen, also als einziger deutscher Wissenschaftler an die Unterlagen, die die Amerikaner mitgenommen hatten nach dem Ersten Weltkrieg. Die sind in Großbritannien und in den USA. Und er konnte die einsehen und hat dann auftragsgemäß festgestellt, dass Deutschland am Ersten Weltkrieg schuld war. Und das eben als überzeugter Nazi, der hinterher eine Professur gekriegt hat. Diese Konstruktion muss einem erstmal einfallen.
Er hat ursprünglich Vorträge über die Verjudung des deutschen Volkes angeboten, nicht? Aber er hatte viele Schüler, auch gerade dann seine Nachfolger, die Professoren kriegten, überwiegend SPD, die mich mal angegangen sind, als ich etwas Kritisches über Fritz Fischer, ich glaube, in den Nachdenkseiten geschrieben habe. Aber auch, diese These, das Deutsche Reich, also überhaupt die europäischen Staaten, seien schlafwandelnd in den Ersten Weltkrieg hineingegangen, ist unsinnig. Die hat ein australischer Wissenschaftler,
Christopher Clark.
Christopher Clark, ja, er hat den Professor in London dann vertreten. Das Buch steht übrigens zurzeit auf den Bestsellerlisten wieder. Die Schlafwandler ist auch abseitig. Der Erste Weltkrieg wurde lange vor Beginn bereits vorbereitet. Man wollte dieses prosperierende mitteleuropäische Land, Deutsches Reich, auch Österreich, Ungarn eliminieren. Das ist im Ersten Weltkrieg nicht ganz gelungen. Aber im Zweiten Weltkrieg, der französische Militärmachthaber Foch hat 1919, der Friedensvertrag oktroyiert wurde, gesagt, das ist ein Frieden auf 20 Jahre. Und genau das ist 1939 eingetreten. Also über die Schandtaten der Nazis brauchen wir beide uns nicht zu unterhalten, denke ich mal. Aber was doch zu bemerken ist, dass Hitler bereits in den 20er Jahren aus dem Ausland, insbesondere aus den USA, unterstützt wurde. Und er hat dann ja die Weimarer Republik eliminiert, nicht? Also im Zweiten Weltkrieg ist dann das eingetreten, was man ursprünglich beabsichtigt hat. Man konnte Deutschland besetzen, man konnte bis nach Berlin vorrücken und das Land sich untertan machen. Und nach meiner Auffassung, die sich ja auch belegen lässt, ist Deutschland nach wie vor ein besetztes Land. Durch den Vereinigungsvertrag, 2 plus 4 Vertrag, wurde Deutschland zwar eine volle Souveränität zuerkannt, das wurde aber durch Truppenstationierungen, Verträge und
Wenn du
so.
erlaubst, möchte ich kurz nochmal zurück. Das Thema nehmen wir auf jeden Fall danach. Also das heißt, die Souveränität ist immens wichtig. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, ich glaube, wir haben da einen ähnlichen Kenntnisstand und eine ähnliche Einschätzung beim Ersten Weltkrieg. Aber das ist wichtig, das zu verstehen. Also das heißt, wir haben im Hochlaufen zum Ersten Weltkrieg. Ab 1908 sind, glaube ich, die Pläne fertig in Großbritannien. Also das Deutsche Reich hat mehr Einwohner, hat eine viel bessere Bildungsstruktur, dadurch hat diese ganzen Unternehmen, die wir heute kennen, Bosch und AEG, also die Erfinder, die als Unternehmer technische Unternehmen aufgemacht haben,
Vieles entwickelt, was von den USA übernommen war.
übernommen, also geht sozusagen, das geht steil aufwärts für Deutschland, und die Briten sehen, dass sie im Zweifelsfall, sie können nicht mithalten. Also während das für die Deutschen so geht, geht das für die Briten ungefähr so. Und mit jedem Jahr, was weitergeht, ist dieser Abstand größer. Und das ist der geopolitische Hintergrund, warum Großbritannien versucht hat, Deutschland zu beseitigen als Konkurrent, als dann nicht der alte Konkurrent Frankreich auf dem europäischen Festland, sondern jetzt Deutschland. Und das war eben auch das Ziel. Es ging, wir haben denn jetzt sozusagen gelernt mit dem Zweiten Weltkrieg, das Nazireich musste niedergerungen werden. Aber die Grundlage, die dahinter ist, ist eine ältere, eine fundamentalere. Und in gewisser Weise haben wir jetzt mit Nord Stream, haben wir das Gleiche. Man könnte es als erneuten Krieg gegen Deutschland bezeichnen und auch als Krieg gegen das Kontinentaleuropa, um zu verhindern, dass es dort einen Schulterschluss Richtung Osten geben könnte. Ja. Das ist der Hintergrund, den man bei diesen Sachen betrachten sollte. Und witzigerweise ist das beste Buch, was ich dazu kenne, ist im Kopp Verlag erschienen. Ja. Ist so, ja. Aber wo man nachlesen kann, zum Beispiel diese Planung. Es gibt auch von Wolfgang Effenberger, gibt zwei dünne kleine Bücher. Von dem gibt es aber viele Bücher. Das ist jemand, der sich sehr genau damit auskennt.
Ja. Auch das Wimmer.
Willi Wimmer, das sollte, also das, sein Buch der Hasardeure, ne, das von den beiden, das ist, also das sind so die Hintergründe, wo man das sehr genau nachlesen kann, und das ist zu beachten. Also wenn wir darüber reden, wir haben ja gelernt, dass wir das unter dem Gesichtspunkt der moralischen Schuld des Zweiten Weltkriegs betrachten sollten. Wir sollten aber, wenn wir ein adäquates Bild auch für die heutige Zeit haben wollen, sollten wir sehen, dass es immer darum ging, für die Angelsachsen dieses europäische, sozusagen die Heartland-Theorie eigentlich, ja, also das Herzland sozusagen zu zerstückeln. Ja. Und dazu gehört auch hier die jetzige Planung, Russland zu zerstückeln. Russland soll ja auch auf
Deutschland und Russland auseinanderzuhalten.
Und jetzt könnte man sagen, Deutschland ist gar nicht mehr so wichtig. Für die Russen ist wahrscheinlich China viel wichtiger. Die Rolle, die Deutschland mal hatte, hat wahrscheinlich eher China. Ja, aber wir sind immer noch wichtig genug, um uns...
ursprünglich. Also Russland wollte sich mehr dem Westen annähern. Russland ist ein europäisches Land. Moskau ist eine europäische Stadt.
Ja.
Also Putin ist ja sehr deutschlandfreundlich gewesen und hat eine Politik gemacht. Das kam ja in der Rede im Deutschen Bundestag 2001 raus. Wurde sehr deutlich, er orientierte sich nach Westeuropa. Und die Amerikaner haben dann verhindert, das, was Putin schon vorgeschlagen hat und auch Gorbatschow, europäisches Haus und ein Wirtschaftsraum von Wladiwostok bis Lissabon, also vom Pazifik, Nordpazifik bis zum Atlantik. Das haben die USA verhindert. Und es ging im Grunde, wenn man das mal so im Überblick sieht, immer gegen die Bolschos, nicht? Gegen die Kommunisten, gegen die bösen Russen. Man wollte, da gibt es ja eine Aussage eines in den USA seinerzeit sehr einflussreichen Direktor eines Think Tanks, Stratfor war das, und er hieß George Friedman.
Friedman.
Ich habe das seinerzeit mit ins Gespräch gebracht, vor 10 Jahren, weil ich das zufälligerweise mitbekommen hatte. Der hat gesagt, unsere Politik, also die Politik der USA, sei seit über 100 Jahren ein Zusammengehen, eine Kooperation von Russland mit Deutschland zu verhindern, weil wenn sich deutsches Kapital und deutsche Technologie mit russischen Rohstoffressourcen und russischer Arbeitskraft verbinden, dann hätten sie, die USA, ein großes Problem, wirtschaftlich wie auch strategisch, militärisch. Und das würden sie verhindern. Mhm. Und das ist eigentlich die Politik bis heute. Also die, ich halte ja den Joseph Biden für den gefährlichsten und kriminellsten Politiker der letzten Jahrzehnte. Er ist mitverantwortlich für alle Kriege und Konflikte in der ganzen Welt.
Nicht?
Und
jetzt auch schon als nicht erst seit er Präsident ist, sondern Senator, vorher
als Vizepräsident, also jetzt als Präsident. Jetzt sieht man ja auch, dass er Tabula Rasa macht in den letzten Wochen seiner Amtszeit noch einiges in Bewegung setzt, natürlich wird er gesteuert, nicht? Da stecken ja andere dahinter. Aber was in der Ukraine systematisch angefangen wurde, schon lange vor dem Maidan, das wurde nach und nach eskaliert. Und die Ukraine wurde praktisch als, ich habe mal geschrieben, als Pitbull gegen Russland eingesetzt. Man hat 2014 dann Feuer vor der Haustür Russlands gelegt. Die Oblasten Donetsk und Luhansk wollten ja lediglich innerhalb der Ukraine mehr Selbstständigkeit, Autonomie innerhalb der Ukraine. Die wollten in der Ukraine bleiben. Und dann hat der damalige Präsident Poroschenko, auch ein US-affiner Typ, der hat dann Militär, also Panzer und Artillerie in die Ostukraine geschickt und die Städte da Donetsk, Luhansk zusammenschießen lassen. Etwa 14.000 Tote, spricht niemand mehr davon. Also für die Politiker und Journalisten hat der Krieg 2022 begonnen. Aber er währte schon seit 2014 zunächst als Bürgerkrieg. Ja, und das wird alles verschwiegen im Moment.
Ich will noch mal einmal, auch da noch mal, das ist, finde ich, frappierend. Also wir haben ja gerade davon gesprochen, dass diese Situation mit Deutschland gegenüber den erstmal britischen Empire und dann den Amerikanern, die über die europäischen Kriege ihren Machtaufstieg zur Weltmacht erlebt haben, also die Briten beerbt haben als das große
1900 etwa, ja, ja, als die ihre große Flotte bauten und die Engländer überflügelten
und dann also Teddy Roosevelt und die sozusagen Expansion, aber da ist eine Gleichmäßigkeit und wir betrachten das immer unter diesem Gesichtspunkt der moralischen Schuld des Zweiten Weltkriegs, so sind wir erzogen worden danach und was Ähnliches, wie du gesagt hattest, gibt es auch für Russland, dass Russland war die Gefahr, weil es kommunistisch war und dann war es gar nicht mehr kommunistisch. Dann kommt Putin und das ist ein kapitalistisches Land und der sagt auch noch, ich würde gern euer Freund sein, würde das vielleicht gehen und dann geht aber, es geht genauso für die, geht es genauso immer nach der gleichen Methode weiter, dass Russland ist der Feind und die Bilder aus dem Kalten Krieg, also die Vorurteile, der Hass, der dort sozusagen in der Feindbildgenese aufgebaut worden ist, wird eins zu eins übertragen jetzt auf Russland. Also gar nicht Kommunismus, gar nicht Ideologie, sondern das ist Geopolitik. Ja. Wir haben in beiden Fällen haben wir Geopolitik als Grundlage und verstehen es nicht hier und tun so, als wenn wir mit einer moralischen, feministischen Außenpolitik die richtige Antwort liefern würden auf die geopolitische Interessenlage der Angelsachsen. Das ist doch vollkommen, also es scheint mir absurd, und das auch in der akademischen Welt nicht thematisiert wird. Oder wenn man es tut, à la Ulrike Gero, dann gibt es aber ordentlich auf die Ohren.
Ja, überhaupt kein Geschichtsverständnis. Ich finde, das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass man einen Überblick haben muss, um heute die Situation beurteilen zu können, das fehlt ja völlig. Ich sehe das bei keinem unserer Politiker oder Journalisten im Moment. Das war schon besser, aber auch nur in Bruchteilen eigentlich, nicht? Also seit 1945 wurde auch die Geschichte so arrangiert, so geschrieben, dass es gegen die Interessen Deutschlands ging. Also viel beschönigt, was von den Alliierten kam, bis hin zum Marshallplan. Also sehr geschickte Manöver, die man da unternahm. Das waren ja Kredite, aber wurde plakatiert und groß rausgebracht. Und Freundschaft mit Amerika, Care-Pakete. sehr geschickt alles, um die Geschichte zu wenden, also zugunsten derjenigen, die eigentlich die Verantwortung haben. Ich will Hitler da überhaupt nicht das nicht beschönigen, das liegt mir fern, aber Hitler wurde zum Teil ja auch wieder gesteuert von Kräften. Das ist bisher nie richtig untersucht worden, finde ich. Weißt du da Näheres?
Naja, Sie haben einmal Conjuring Hitler, das Buch von dem Guido Preparata, der nicht im Geruch stand, irgendwie rechts oder kommunistisch oder sonst was zu sein, nah am
Italiener.
Vatikan.
Italiener.
Italiener, der hat darüber geschrieben. Anthony Sutton
Ja.
hat sich mit seinen sozusagen ersten Büchern, die er geschrieben hat. Er war ja ein sehr renommierter Wirtschaftshistoriker und hat dann auf der einen Seite beschrieben, wie, das sind zwei, also ich habe die Bücher mit großem Interesse gelesen, weil das vollkommen ungewöhnlich war. Das war einmal wie Wall Street, die bolschewistische Revolution in Russland mitfinanziert hat, mit dem Ausblick, in einem Riesenreich, die einzigen zu sein, die dort Geschäfte machen können. Das war das Interesse, warum Wall Street interessiert war. Und dann Wall Street und Hitler. Darüber hat er auch geschrieben, ja. Hat Anthony Sutton. Und dann hat er geschrieben über Skull and Bones. Und das hat ihm letztlich das Genick gebrochen. Er ist dann, also er ist abgestürzt. Also eigentlich der erste relevante große Fall von Cancel Culture, der mit dem Benennen, nicht weil er was Falsches gesagt hat, sondern weil er die Wahrheit gesagt hat, zerstört worden ist in seiner akademischen Karriere und auch in
Ja,
seinem Leben ist
das
zerstört
erleben
worden.
wir im Moment auch wieder, nicht?
Das ist
Das ist
sozusagen, wenn man das von der Seite betrachtet, sieht man immer wieder Ähnlichkeiten. Und das
ja.
fehlt.
So.
Auch das fehlt. Wir waren dann ja vorhin, also wenn wir, ich würde es wirklich gern, ich habe das auch in deinem Buch, Niemand soll Hunger ohne zu frieren. Das sind ja nur ein paar Seiten, aber das ist sehr frappierend, das sozusagen mal zusammengefasst zu lesen, in welchem juristischen Zustand Deutschland gehalten wird. Nicht, weil es so wichtig ist, wie diese juristische Sache da ist, sondern das ist ein Beleg dafür, in welchem Zustand wir gehalten werden. Also, das heißt, wie wir nach dem Zweiten Weltkrieg eingeschätzt werden. Für mich war das, kann ich vielleicht kurz erzählen, als ich als Student an der Uni bei Staatsrecht war, da gab es einen Studenten, der sah so ein bisschen bayerisch aus und der fragte dann bei dem Prof, ist Deutschland denn eigentlich souverän? Und der ist fast rausgeflogen aus dem Hörsaal. Er wurde fertig gemacht vor der versammelten großer Hörsaal P2 in Mainz, also ich schätze mal 200 Leute. Und der ist richtig, richtig vorgeführt worden, wie, also was da, was für unglaublich, was er da erzählt. Und dann habe ich später beim 2+4-Vertrag wurde gesagt, aber jetzt ist ja Deutschland souverän. Vorher war es also nicht souverän, auch wenn der Student dafür öffentlich erniedrigt und ausgepeitscht wurde, sozusagen war es dann. Aber das, vielleicht erläuterst du das mal, was du da in diesem Kapitel geschrieben hast dazu.
Ich möchte noch mal darauf eingehen, dass diejenigen, die sich, die gegen den Strom schwimmen, die nicht mitmachen, boykottiert werden. Und zwar systematisch ausgeschaltet werden. Wir haben das ja bei mehreren Kollegen auch erlebt. Ich nenne da mal den Ken Jebsen, der sich jetzt Kaiwan.
Sufi Siyavaş.
Sufi Siyavaş
So
nennt.
hieß er immer. Das war sein richtiger Name,
Ja,
Ken
er hatte
Jebsen.
ein Pseudonym, Ken Jebsen. Der hatte die Webseite Ken FM. Und das wurde ausgeschaltet. Man hat sogar die Bankkonten gekündigt. Die kriegten keine Zuwendung von ihren Zuhörern mehr. Keine Spenden. Ken Jebsen ist dann, ich weiß nicht, ob er ausgewandert ist, dann ins Ausland gegangen. Dann haben wir den Fall von dem Michael Ballweg, der die Großdemonstration in Berlin, Stuttgart organisiert hat. Eigentlich eine enorme Leistung. Ich gehe immer noch davon aus, dass da in Berlin bei diesen zwei großen Demonstrationen etwa 1 Million Menschen zusammenkamen. Darüber regten sich ja die Politiker und Journalisten furchtbar auf. Den hat man aus dem Verkehr gezogen. Er saß in Untersuchungshaft länger als gesetzlich erlaubt. Es geht, glaube ich, jetzt wieder gegen ihn. Ist wieder was im Gange.
Steuerhinterziehung wird ihm vorgeworfen, weil er in der Zeit, als er in Hochsicherheitshaft in Stuttgart-Stammheim saß, seine Steuererklärung nicht gemacht hat.
Ja, dann der Rainer Füllmich, Rechtsanwalt aus Göttingen, der im Hochsicherheitstrakt in Göttingen-Rostorf sitzt und mit Hand- und Fußfesseln beim Gericht vorgeführt wird, ein Unding, was da passiert, nicht? Und ich habe mal einen dieser diese eine Verhandlung mitverfolgt und festgestellt, darüber gibt es auch ein Kapitel in meinem Buch über den Rainer Füllmich, dass da Sachen passieren, die rechtswidrig sind. Auch, dass der Staatsanwalt mit den Leuten, die die Anzeige erstattet haben, diverse Mails gewechselt hat, dass da vom Geheimdiensten eine Mail kam, dass man den Füllmich in Mexiko unter einem Vorwand in das Konsulat locken
Locken.
wollte, um ihn da verhaften zu lassen, obwohl kein internationaler Haftbefehl gegen ihn vorlag. Nicht? Haben die ihn verhaftet, nach ins Flugzeug gesetzt, in Frankfurt wurde er sofort verhaftet und ist Gefängnis transportiert. Dann hat ein Rechtsanwalt, einer der Rechtsanwälte, die ihn vertreten, ein Dossier öffentlich gemacht, wo drin stand, man solle ihn so verurteilen, dass er keine öffentlichen Ämter mehr wahrnehmen kann. Er war ja Kandidat der Partei, wie heißt sie?
Basis.
Der Basis, ja, Kanzlerkandidat.
Richtig.
Und in den Medien wird er ständig schlecht gemacht als Querdenker, Anwalt und so weiter. Also es ist schon bezeichnet, was sich da abspielt. Zurück zur Souveränität. Also nach meiner Auffassung ist Deutschland bis heute ein besetztes Land. Wir haben 11 riesige Stützpunkte der USA, Militärbasen. Komme ich gleich noch drauf. Wir haben keinen Friedensvertrag bis heute. Wir leben in Deutschland eigentlich im Zustand der bedingungslosen Kapitulation, also einer Art Waffenstillstand. Und wir stehen noch als Feindstaat in der UN-Charta. Ich glaube, das sind Artikel 53 und 107. Da wird gesagt, das habe ja keine Bedeutung mehr, das sei irrelevant. Aber wenn das so wäre, hätte man das ja lange bereinigen können, das rausnehmen können aus der UN-Charta. Es hat insofern Relevanz, als Deutschland, wenn es sich aggressiv verhalten würde, also nicht wohlgefällig, sagen wir mal so, ohne UNO-Mandat besetzt werden könnte. Nun haben wir diese, ich fantasiere da mal, diese 11 riesigen Stützpunkte der USA mit etwa 35.000 bis 40.000 US-Soldaten in Deutschland. Ich glaube kaum, dass die Bundeswehr da irgendetwas unternehmen würde, wenn die ausrücken würden, um Deutschland zu besetzen. Ich habe mir einen dieser Stützpunkte mal ansehen dürfen, das war Grafenwöhr. Hat die Größe von Liechtenstein. Nicht? Also riesig groß mit Straßen, Supermärkten, wo amerikanische Waren verkauft werden und Kegelbahn, Kino. Der Kommandeur wohnt in einem überdimensionierten Schwarzwaldhaus mit Geranien vor den Fenstern. Die Soldaten können in den Wäldern da auf die Jagd gehen. Also die Offiziere, nicht? Also das ist der Zustand, in dem wir leben. Und die Bevölkerung erfährt nichts davon. Mich wundert, dass es so still ist. Es wird gegen alles Mögliche demonstriert. Die Menschen werden hierhin und dorthin geschickt. Es wird für Demokratie demonstriert. Das ist ja ziemlich idiotisch, was da passiert. Da demonstrieren biedere Bürger, die es gut meinen, mit Politikern für mehr Demokratie, die von diesen Politikern gerade abgeschafft wird. Gehen die auf die Straße. Also ich kann da immer nur verblüfft zuschauen. Und wir leben da wirklich in der realen Idiotie im Moment, nicht? Wenn man dies alles hintergründig betrachtet und auch entsprechende Informationen hat. Aber die Bevölkerung hat eben diese Informationen nicht. Die werden ihr vorenthalten. Das ist der Zustand, in dem wir im Moment leben.
Es ist in deinem Buch hast du einen Briefwechsel mit einem polnischen Professor, wo ihr euch offenbar gut kennt, also unterwegs wart. Beschreibst, dass da noch jemand immer fragt nach dem polnischen Professor, also eine freundschaftliche Verbindung.
Ja, war
Und
mal
dann
bei mir
wird
in Göttingen, ja.
ja, und man merkt aber im Laufe des Briefwechsels, also du bist entsetzt über die Situation mit Russland und sagst, wo geraten wir rein? Was wird das? Und er vergleicht Putin mit Hitler und sagt, kein Appeasement, wir müssen. Und dann sieht man die Punkte, die er aufführt. Für mich ist das so, das sind die medialen, ich könnte sagen, man kann überall einen Haken hintermachen. Das sind die medialen Sachen, die, es fehlt MH17. Ja? Also das heißt, es gibt ja so eine Abfolge von Ereignissen. Nawalny, MH17, Putin, der bösartige Vergifter der Opposition, der ein Verkehrsflugzeug vom Himmel holt, ein Mörder von, ich erinnere an den Spiegelcover, da habe ich, erst habe ich gelacht und habe ich gedacht, wo bin ich denn? Das war im Urlaub 2014 in Deutschland, war ich da, Putin im Cockpit eines Kampfflugzeuges, eines russischen, also einer Sukhoi und darunter dann Putin greift an als Schlagzeile. Ich dachte, was ist das für eine schlechte Propagandaversion von Journalismus? Aber das ist ja das, wie siehst du das? Das würde mich interessieren. Wie siehst du das? Haben wir es da? Sind die Leute sozusagen von Natur aus, also intrinsisch gleichgeschaltet? Oder kannst du dir das vorstellen, dass es alles von alleine geht? Oder gibt's Besprechungen im Rahmen der Atlantikbrücke oder weiß der Teufel wo, wo man sich darüber einigt oder sozusagen auf Linie gebracht wird? So wie wir gesehen haben, dass die Führungspersonen in den westlichen Gesellschaften bei Covid mit solchen Übungen wie 201, also einer Kette von Übungen auf Linie gebracht wurden, was sie dann auszuführen haben, ging von alleine. Das ging dann von alleine. Wie siehst du das?
Ja, die Menschen sind systematisch indoktriniert worden, auch die Politiker, die Journalisten. Bei den Journalisten kommt ja hinzu, dass sie zum Teil in Journalistenschulen ausgebildet werden, wo bestimmte, ich würde mal sagen, ideologische Aspekte eine Rolle spielen. Politiker werden oft schon in jungen Jahren ausgesucht, wenn man merkt, da könnte was draus werden, eingeladen in die USA zu Seminaren, Young Leader Seminaren
Ich will kurz rein, behalte deinen Gedanken, wie man in Hessen sagt. Du hast das auch beschrieben, dass eben zum Beispiel, was ich gerade sagte, unser großer russischer Freiheitsheld war da. Da war aber auch Gaidó war da und Jazenjuk war da. Also die Leute sind, das ist frappierend, wenn man sieht, wer alles geschult wurde. Also ich rede von, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, der im Gefängnis gestorben ist in Russland. Also sozusagen der angeblich größte Oppositionelle, der aber nie mehr als 2% bei den Wahlen gekriegt hat. Wie heißt er nochmal? Der mit dem Flugzeug nach Deutschland gebracht wurde, nachdem er in Omsk angeblich vergiftet worden war.
Nawalny.
Nawalny war auch, ist dort auch also getuned worden. Die Leute sind richtiggehend ausgebildet worden, weil die, also Guaido, also alles, was da an
das sind
in Reihe.
Das als Regime-Changer ausgebildet worden.
Genau.
Auch vom Weltwirtschaftsforum. Die haben ja auch, das ist eine der mächtigsten Institutionen, würde ich bald sagen, in der Welt. Welt, nicht? In Davos treffen sich die höchstrangigen Politiker der ganzen Welt, Journalisten und Wissenschaftler. Wenn man das mal genauer verfolgt, ich habe auch ein Kapitel in meinem Buch Ausnahmezustand über das Weltwirtschaftsforum und die haben auch so eine Jean-Leader-Ausbildung. Da war Frau Baerbock, da war ursprünglich zu Anfang mal Frau Merkel, Macron war da. Also kann man die ganze Politiker-Szene durchgehen. Die waren fast alle da und sind ausgebildet worden und auf Linie gebracht worden. Ich weiß nicht, was man denen erzählt. Wahrscheinlich, dass wir unsere westliche Zivilisation erhalten müssen gegen den Osten, wenn die bösen Chinesen kommen wollen und ihre Kamele am Rhein trinken wollen. Nicht? Das muss man verhindern. Oder die Russen uns überfallen wollen. Das ist ja ohnehin ein Phänomen. Mit der Militarisierung und Aufrüstung. Wer wollte uns denn überfallen? Also wir hatten ja Ruhe zeitweise. Wir hätten gar keine Bundeswehr gebraucht, nicht? So ruhig schien es zu werden. Mhm. Und jetzt werden wir von allen Seiten bedroht, insbesondere eben von den Russen und von den Chinesen. Die Bundeswehr soll dann womöglich noch im Pazifik gegen China eingesetzt werden.
Ja, das Nordatlantische Verteidigungsbündnis kommt ins Südchinesische Meer, sein Heimatgewässer sozusagen.
Ja, also ich habe ja in meinem Buch fünf wichtige Ziele einer vernünftigen Politik für Deutschland nochmal aufgeschrieben. Also, Austritt aus der NATO, das ist auf Seite 73. Austritt aus der NATO, die schon lange gegen ihre eigenen Statuten verstößt. Nordatlantikpakt, nicht? Also, wie kommen wir ins Chinesische Meer, frage ich mich. Kündigung der Stationierung ausländischen Militärs auf deutschem Territorium, also überwiegend USA, aber auch die Briten haben hier noch Stützpunkte, ich glaube die Belgier auch. Wiederaufnahme der preiswerte Gaslieferungen, das wäre das Erste aus Russland. Denn ich bin zwar dafür, dass diese Ressourcen, Öl, Gas für andere Zwecke erhalten bleiben und dass man auf erneuerbare Energien übergeht. Das ist, wäre vernünftig oder ist vernünftig, aber das von heute auf morgen zu machen, ist unsinnig. Das geht einfach nicht. Also wir sollten die preiswerten Gaslieferungen aus Russland wieder aufnehmen und das, was sich da abspielt mit Hilfe der Grünen, dass wir umweltschädliches, teures Fracking-Gas auf Druck von Joseph Biden aus den USA beziehen. Da werden Terminals gebaut, neue Schiffe, die in 15 Jahren Schrott, alles ist in 15 Jahren vorbei, schätze ich mal. Ja, dann Einstellung von Waffenlieferungen, insbesondere in Kriegsgebiete, erstmal auch in die Ukraine. Und dann Wiederaufnahme normaler Beziehungen zu Staaten, zu denen das Verhältnis zurzeit gestört ist. ist ja in der ganzen Welt, also sogar zu Venezuela haben wir ein gestörtes Verhältnis. Warum eigentlich, nicht? Nach Vorgaben aus Washington läuft das. Und das muss geändert werden. Solange sich das nicht ändert, was sich da im Moment abspielt, und das wird sich durch die Wahlen, wenn also tatsächlich jetzt Merz Bundeskanzler wird, was sich anbahnt, wird es eher noch schlechter werden.
Ja, sind wir wieder also bei diesem Überblicksthema. Also es wäre ja, die Frage ist, warum ausgerechnet Deutschland, also unter dem Gesichtspunkt, dass Geografie Schicksal ist. Wir sind nun mal in der Mitte von diesem Mitteleuropa.
Ja.
Sitzen wir und sind sozusagen so eine Art Verteilerdose für die ganzen wahren Informationsströme, wäre unser natürlicher Ort, wo wir hingehören. Und das hieße, wir müssten zu all diesen Ländern gute Beziehungen haben. Also nicht nur angedockt sein an die USA, sondern auch gute Beziehungen haben zu Russland und dann zu China.
Wie schwierig diese Mittelposition in Europa für Deutschland ist, das hat sich im 30-jährigen Krieg gezeigt. Also Deutschland wurde ja völlig zerrupft und
zwischen 30 und 50% der Bevölkerung sind ums Leben gekommen. Das ist ja, so ist der Begriff, das haben wir, sollte der Begriff Wüstenei, das gab Landstriche, wo einfach nicht mehr genug Menschen da waren, um sie überhaupt noch besiedeln zu können.
Die Heere zogen von Süden nach Norden, von Osten nach Westen und die hackten sogar die Obstbäume ab, vergewaltigten die Frauen und schlugen die Männer tot, nicht? Also das ist die Situation eines Staates, Deutschland mitten in Europa. Und die Engländer haben immer für Balance of Power gesorgt und die europäischen Staaten gegeneinander aufgehetzt. Balance of Power auf dem Festland, nicht? Mhm. Und dann sind die USA eben, haben die Briten abgelöst. Die Briten haben ja zeitweise die Welt beherrscht. Nicht? Sie haben heute noch ihre Gouverneure in Kanada, Neuseeland, Australien, was so im Stillen geschieht, aber immer noch sehr einflussreich. Sie sind aus der EU ausgetreten, um wieder eine bessere Position beanspruchen zu können. Und sie haben sich eben mehr den USA angedient, habe ich schon vor 6-7 Jahren gesagt, dass das die Folge
wird. Das ist ja auch so eine Sache. Großbritannien hat ja das hinter sich, was Deutschland vor sich hat, nämlich die Deindustrialisierung. Großbritannien hat keine relevanten Industrien mehr. Das ist das, woran bei uns gerade gearbeitet wird, mit freundlicher Unterstützung der USA.
Ja.
Aber Großbritannien ist sozusagen auch in bestimmten Bereichen, also in den Bereichen zum Beispiel von Geheimdienstoperationen, ist Großbritannien immer noch sehr wichtig. Mhm. Also die haben die Amerikaner immer als die hemdsärmeligen jungen Halunken betrachtet, die von den sozusagen perfiden, gut ausgebildeten, klugen Leuten in Großbritannien noch zu lernen haben, wie man so als großes Empire die Welt beherrschen kann. Das haben sie noch nicht. Sie haben viel Waffen. Sie haben eine unglaubliche Menge an Waffen. Wenn man die ersten 10 Länder in der Waffenproduktions- und Ausgabenseite und im Militärausgaben zusammenzählt, macht daraus einen Kreis, dann ist die Hälfte des Kreises ist USA. Mhm. Die anderen 9 Länder sind auf der anderen Hälfte dieses Kreises, teilen sich die Tortenstückchen. Also die Hälfte der Torte ist USA. Und daran kann man ja schon sehen, dass ein Land, was so Geld ausgibt. USA geben mehr Geld aus, oder mittlerweile ungefähr gleich viel, für ihre Geheimdienste wie Russland, für sein gesamtes Militär. Ja? Mhm. Wenn man das sieht, dann weiß man, wer auf Diplomatie setzt und wer nicht. Ja?
USA geben Geld aus, das sie nicht haben.
Das kommt noch dazu. Sie sind jetzt, glaube ich, bei 34 Trillionen in Englisch gerechnet. Also das ist die unglaubliche Mengen an Auslandsschulden, von denen ja auch gar nicht klar ist, wie man das jemals...
Deutschland hat 2,4 Milliarden, oder wie war das?
Bitte?
Wie viel Schulden hat Deutschland im Moment?
2,3 Billionen.
Ja, Aber was zu England noch zu sagen ist, die haben natürlich auch unter der Entkolonialisierung gelitten, nicht? Nicht nur unter der, ich denke, dass es sehr wichtig ist, diesen Überblick zu behalten, dass man nicht nur immer ins Einzelne geht, sondern auch versteht, was da im Hintergrund abläuft. Das gilt für die Kriege in der Ukraine, in Syrien, im Nahen Osten, destabilisierte Länder, entstaatlichte Länder, zum Teil geteilte Länder. Es ist ja überall, wo die USA tätig war, intrigiert haben und Kriege geführt haben, bleiben kaputte Länder zurück. Also Korea geteilt, Zypern, Jugoslawien ist in sechs Länder aufgeteilt worden. Kann man leichter beherrschen, nicht? Mhm. Also Serbien fehlt da irgendwie noch. Ich weiß nicht, da werden die auch wühlen, nehme ich an. Georgien wird jetzt gewühlt, Moldawien. Das sieht nicht gut aus.
Nee. Ich habe gerade mit Paula Piquet ein Interview, sie hatte mich interviewt. Und ich habe sie gefragt nach dem Kalin Georgescu. Also dem da ist jetzt jemand in Rumänien gewählt worden. Das hat sehr interessant, wie sie dem beschrieben hat. Also eigentlich als sozusagen genauso was mit eigentlich im Sinne von rumänischer Souveränität. Also das heißt, seine kulturelle Souveränität auch zu behalten. Mhm. Und der, wo dann die Wahl als ungültig erklärt wird, das ist ja auch noch. Mhm. Also es ist eher so bodenlos.
Die Bevölkerung sei durch TikTok beeinflusst worden.
Besonders die Schafhirten, ja, nehme ich an. Ja.
Also,
und also das ist wirklich bodenlos. Und dann du hattest beschrieben, auch in einem deiner Bücher, sozusagen die lange Kette von der Monroe-Doktrin. Da sind wir ja irgendwie 1831, ist das, glaube ich, oder so.
23, ja.
23, also irgendwie so in dem, kurz vorher haben sie noch, hat der John Quincy Adams geschrieben, sein wunderbares Essay, dass die Amerikaner nicht durch die Welt ziehen sollten, um nach Monstern zu suchen, die sie bekämpfen können, sondern dass die Amerikaner dafür stehen, dass sie den blutgetränkten Kontinent Europa sich selbst überlassen und dass sie die Heimstatt sind für alle Menschen, die eine Freiheit suchen, eine Ausdrucksfreiheit, eine Redefreiheit. Die sind willkommen in den USA, aber Amerika wird sich nicht anderswo einmischen, um Monster zu zerstören. Und gleich danach kommt die Monroe-Doktrin, die sagt, also das erste, sozusagen das erste Mal den Zaun ziehen und sagen, Amerika, das sind wir, auch Südamerika, das sind wir. Wenn Europa zurückkommt.
Südamerika, nicht? Die haben die Hand draufgelegt, das ist die Hinterküche sozusagen der USA gewesen. Die wachen jetzt allmählich auf, aber auch Polizeigewalt für die ganze Welt. Also dieser Kuba-Kämpfer Theodore Roosevelt, der hat ja gesagt, Amerika habe die Polizeigewalt über die ganze Welt.
Ja.
Starkes Militär. Und sein Nachfolger Woodrow Wilson, der hat gesagt, unsere Wirtschaft geht in die ganze Welt hinaus. Und wenn Länder sich dagegen sträuben, dann dafür haben wir ein starkes Militär, dann müssen wir ihnen sozusagen die Tür eintreten. Nicht? Aber das ist eine Langzeitstrategie, so nenne ich das mal, der USA. Das lässt sich verfolgen über alle Jahrzehnte. Sogar Obama hat mal in einer Rede gesagt, wir sind das stärkste Land der Welt. Wenn andere Länder nicht so wollen wie wir, dann müssen wir ihnen gelegentlich den Arm umdrehen. Mhm. Was ist das? Was ist das für eine Hybris? Nicht? God's own country, also the land of the Free and the Brave.
Home of the Brave. Ich bin ich gerade rein, noch so ein Zitat, Michael Ledeen, ja, der eine der grauen Eminenzen in der Reagan-Zeit, der gesagt hat, wir müssen ungefähr alle 10 Jahre ein kleines, dreckiges Land an der Wand zerquetschen, um dem Rest der Welt klarzumachen, dass wir es ernst meinen. Das ist ein weiterer Ausdruck in diese. Und das ist eben, wenn wir darüber reden, dann sollte man wissen, das ist die Attitüde. Wir haben gerade in der neuen Ausgabe von Free 21 haben wir das Gespräch von Jeffrey Sachs und Mörsheimer, die sich unterhalten. Ein sehr gutes Gespräch. Also Mörsheimer ist ja kein bösartiger, aber er vertritt kein bösartiger Machtpolitiker der Neokons oder sowas. Das ist ein Realpolitiker. Aber er vertritt die Auffassung, dass in einer anarchischen Welt, also wo die Herrschaft nicht geregelt ist, das ist mit anarchisch gemeint, die USA klar machen müssen, dass sie der gefährlichste Schläger, der übelste Typ im Block sind, mit dem sich niemand anlegen kann, damit sie über diese Machtposition den Frieden erzwingen. Das ist Hobbes in Reinkultur, aber was man daran verstehen muss, ist, dass es bedeutet, dass niemand anders auf der Welt kann diese Position akzeptieren, außer den Amerikanern. Mhm. Also die Position, dass man der übelste Typ im Block ist, mit dem sich niemand anregt, weil er sozusagen der Halsabschneider par excellence ist und alles mit Gewalt regelt, was er mit Gewalt regeln will. Es gibt also nur die Möglichkeit zu gehorchen, wenn man in Frieden leben will. Das ist keine Position, die ein vernünftiger Mensch akzeptiert. Und die Chinesen werden sie nicht akzeptieren. Das kann ich mal ganz locker vorhersagen. Und das ist eigentlich auch für uns keine Position. Es wäre auch für die Amerikaner haben sich ja losgesagt von Großbritannien 1776 aus demselben Grund, weil sie nicht unter dem Hegemon zu leiden hatten. Also vielleicht wäre es ja ganz gut, wir lernen mal von den Amerikanern, wie man sich als unabhängig erklärt. Wäre aber ja mal ein Schritt vorwärts.
Woher kommt diese Mentalität, habe ich mich mal gefragt. Also ich bin zu dem Schluss gekommen, wenn man genauer hinschaut, diese amerikanische Gesellschaft ist ja in weiten Teilen und bis in den Kongress hinein religiös, fundamentalistisch fanatisiert. Also bis in die Gegenwart kann man hier eine Wahlverwandtschaft zwischen Kapitalismus und Puritanismus feststellen. Nicht? Also eine Prädestinationslehre, wen Gott
Exakt.
liebt, den lässt er reich werden. Das steckt dahinter. Das ist eine Mentalität, die sich ausgebreitet, die gefördert wird und die deutlich wird auch in dem Verhältnis der Einwanderer zu der Urbevölkerung, den Indianern. Darf man das jetzt noch sagen, Indianer?
Nee, Indigene.
Ich sage es nach wie vor.
Wobei, kannst du immer noch sagen, also hier Ort der freien Rede, wo ich bei finde, Indianer ist wirklich einer der dümmsten Begriffe, die es gibt, ja, wenn man Indianer.
Ja, okay. Von Indien, ja. Ja, aber so sehe ich das. Also diese Gesellschaft ist irgendwie geprägt in einer Weise, die moralischen Gesichtspunkten nicht standhält. Die haben ja auch nie Verträge eingehalten, nicht? Also schon gegenüber der Urbevölkerung nicht. Wenn irgendwas nicht passte, hat man die Verträge einfach nicht eingehalten, wenn Gold gefunden wurde oder so. Und bis heute, also die Abrüstungsverträge, Mittelstreckenraketen, Atom wurden alle aufgelöst, nicht? Einseitig gekündigt. Das schiebt man jetzt den Russen zu.
Ja.
Stimmt nicht. Genau. Also die Amerikaner haben das gemacht.
Das ist auch, ist aber auch das ist ein Überblicksthema. Thema, was du gesagt hast, Prädestinationslehre, das ist ja wirklich die, ist erstmal schwer zu verstehen, ja. Aber das ist genau, wie du gesagt hast, ist die Vorstellung, dass sich anhand des wirtschaftlichen Erfolges die Nähe zu Gott ablesen lässt. Also ob man zu den Auserwählten gehört oder ob man nicht zu den Auserwählten gehört. Und dieser Gedankengang zieht sich tatsächlich durch die ganze amerikanische Geschichte hin. Das kriegen wir jetzt immer noch mit an Indispensable Nation, also die unverzichtbare Nation, Manifest Destiny. Das ist so ein berühmtes Gemälde, wo die weiße Columbia also eine weiße Frauengestalt schwebt so über das Land Richtung Westen. Da kommt die Eisenbahn hinterher und die Indianer ducken sich und rennen weg und die Tiere flüchten auch. Also da kommt sozusagen das, der große weiße Geist und breitet sich in USA Richtung Westen aus. Das sind alles Vorstellungen, die tief drin sind. Ich habe dir bei der Inaugurationsrede von Reagan gesagt, Shining City on the Hill ist auch sowas, die Stadt auf dem Berg, die leuchtet und für die Welt der Anziehungspunkt ist. Also ein Selbstbewusstsein, was knapp und am Unterkiefer aufhört, dass man für den Rest der Welt, das sozusagen eigentlich steckt in allen Völkern der Welt ein Amerikaner, der nach außen möchte. Ja, der es nur nicht weiß vielleicht. Der kann sein, dass er jetzt noch als Araber rumläuft, aber eigentlich möchte er als Amerikaner auch existieren. Und das ist jetzt auch wieder, wir sind, also was uns fehlt, tatsächlich, kann man, glaube ich, wirklich sagen, was du in deinem Buch beschreibst. Das kommt in jedem Kapitel, das ist sehr gut zu lesen, weil es sehr knapp ist. Also man muss keine ewig langen Elogen reden, sondern es sind viele Aspekte oder auch die anderen Bücher, die es da von dir gibt. Ich kann es empfehlen, also Deutschland verraten und verkauft, der neue West-Ost-Konflikt und so weiter, sind immer sehr gute, kurze Überblicke über die Sachen. Und das ist tatsächlich, was fehlt, damit man einordnen kann. Also wir brauchen diese Übersichten, die ja auch bei uns in den Medien nicht geliefert werden. Das wäre meine letzte Frage. Wir sind gut mit der Zeit oben drüber. Aber was mir wieder aufgegangen ist, dass man 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche ZDF gucken kann und wird nicht kapieren, was in der Welt vor sich geht, wird nichts davon verstehen. Und auch wir sind wieder alle überrascht worden von den Ereignissen in Syrien, die jetzt dort stattgefunden haben. Es sind immer Entwicklungen, von denen man also ist sehr schwierig, dieses Überblickswissen sich so zu bereitzulegen, dass man weiß, in etwa was anstehen könnte. Wie machst du das? Letzte Frage.
Und es ist nicht zufällig, es ist alles gezielt Politik. Die USA haben sehr gute Spin-Doktoren, also intelligente Leute, die in der Lage sind, Analysen zu erstellen und herausfinden, wo man was zugunsten der USA machen kann oder zur Zerstörung der übrigen Welt. Das fällt mir immer wieder auf.
Ja. Ja, es gibt so ein Buch, Der Krieg, den Hitler gewann. Propaganda soll das gewesen sein. Und da sind die Amerikaner in dem Bereich der militärischen Dominanz, also beim Informationskrieg, haben sie weiterhin die Nase vorn. Da sind wir alle, hängen wir alle hinten dran.
Und da, die Russen sind da ein bisschen nicht so gut in der Public Relations.
Sollten wir uns vielleicht, der Rest der Welt sollte da an dieser Stelle mal deutlicher zusammenarbeiten.
Ja.
Gut. Ja, Wolfgang Bittner, herzlichen Dank für das Gespräch und ich nehme an, also ich führe es gerne auch an anderer Stelle weiter. Wie gesagt, die Bücher von Wolfgang Bittner sind ein gutes Überblickswissen. Ich empfehle auch das eben von Effenberger und Willy Wimmer, was wir gerade gesagt haben, also zum Ersten Weltkrieg. Wenn man sich den Ersten Weltkrieg nochmal genau anguckt in der Vorgeschichte, für mich war das so ein Aufwachmoment, wo ich dachte, ach, guck mal an. Ja? Also in der Schule hatte ich noch gehört, Kriegsschuld, Deutschland. Und dann kam Christopher Clark, das war ja sozusagen, ist ja auch in Deutschland sehr gefeiert worden, nach dem Motto, wir sind es ja nicht alleine, waren ja alle, niemand wollte es verhindern, das ist die These von dem Buch. Niemand war so entschieden, dass er den Krieg verhindern wollte, dass er verhindert, man ist reingerutscht.
Auf seiner schiefen. Ich habe 2 lange Kapitel in dem Buch, der neue West-Ost-Konflikt über den Ersten und Zweiten Weltkrieg und das zustande kommen,
Also ich empfehle die. Das jetzt nochmal als weihnachtliche Buchempfehlung sozusagen. Schön. Ja, vielen Dank, Wolfgang Bittner. Und dann bis demnächst an anderer Stelle.
Vielen Dank, ja. Mach's gut.
Überblicksgespräche. Das war eins mit Wolfgang Bittner, einer unserer Autoren, einer unserer Intellektuellen in Deutschland, der so etwas liefern kann. Sie bekommen es nicht bei ARD und ZDF, das kriegen Sie hier auf Apolut. Wenn Sie meinen, dass das unterstützungswert ist, dann tun Sie es doch einfach und unterstützen es. Er hat das auch erwähnt, wie die Cancel Culture alle möglichen Leute abschaltet. Das hier ist einer der letzten Orte der freien Rede, wo man sogar Indianer sagen darf, wenn man 83 ist.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.